danke dir, jetzt gehören wir dir und du gehörst uns bis in Ewigkeit. Und der Tag kommt, wo wir das sehen werden und wo du alles für uns bist und wir alles für dich sind. Danke dafür. Mach unser Herz auf für alles, was du uns sagen willst, damit eine gute Frucht erwächst aus dem, was in diesem Vormittag geschieht. Amen. Vielen Dank. Danke euch. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte mich eigentlich schon im November verabschiedet von euch, aber dann hat Ralf mich angerufen und gefragt, ob ich einspringen kann, und jetzt bin ich schon wieder da. Ja. Ich danke euch, ich bin ja auch gern hier. Ist ja nicht so, dass ich nicht gern hier wäre. Ralf, du hast letzten Sonntag den Einstieg in diese Predigtreihe zu Hause gemacht. Es geht um die Schönheit der Gemeinde Jesu. Und zu Hause war auch gleich der erste Predigtitel. Ich glaube, es ging darum, dass es die Gemeinde Gottes zu Hause ist. Und heute ist der zweite Aspekt, den wir miteinander anschauen wollen, Gottes große Familie. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Epheserbrief. Wir lesen mal den Zusammenhang, 4 Verse, aber dann gehen wir im Grunde nur auf einen Vers ein und bedenken den miteinander. Epheser 2, die Verse 19 bis 22, da heißt es: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Kommen wir gleich drauf, was da wörtlich steht. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Der Text verknüpft im Grunde diese beiden Aspekte, den vom letzten Sonntag, Gemeinde als das Zuhause Gottes, das Bauwerk, in dem er wohnt, und am Anfang des Textes und dann auf der nächsten Folie einfach nur diesen ersten Vers: Ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wörtlich heißt da im Griechischen, dass wir Gottes Hausgenossen sind, und es geht also darum, wenn wir das nachschlagen würden, zum Beispiel in der Elberfelder Studienbibel, wird das so genannt: Hausgenosse, Familienangehöriger, eigentlich jemand, der mit einem im selben Haus wohnt oder zum selben Haushalt gehört. Also eigentlich würden wir sagen Familienmitglied, gehört einfach zur Familie. Und jetzt sagt Gott: Guck mal, ich habe dich zu meinem Familienmitglied gemacht, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst zu mir. Und das ist Gemeinde, die Gruppe von Menschen, die zu Gottes Familie gehören, zu denen Gott gesagt hat: Du gehörst zu mir, zu meiner Familie. Deswegen übersetzt die NGÜ das völlig sachgemäß, wenn sie schreibt: Wir sind jetzt Teil von Gottes Familie, er gehört zu Gottes Familie. Und wir leben in einer Kultur, in der es, glaube ich, oder hoffentlich doch einigermaßen stark ist, aber ich durfte mal ein Paar trauen, wo er aus Uganda kam und sie Deutsche. Wir haben keinen engen Kontakt, aber ich habe ein bisschen mitbekommen, was für Spannungen das hervorrief, ganz positiv, aber natürlich war das schon enorm erstaunlich für diese deutsche Frau, was für einen Wert Familie für diesen Mann aus Uganda hatte. Also zum Beispiel, wenn ein entfernter Neffe, wir würden das gar nicht mal Neffe nennen, ich weiß nicht, wie vielten Grad ist, wenn der gerne zur Schule gehen wollte und das Schulgeld brauchte, dann war völlig klar, dass er, der in Deutschland lebt, das Schulgeld nach Uganda schickt. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass diese deutsche Frau nervös wurde, weil es gibt viele Neffen 4., 5., 6., 7. Grades. Ob das Schulgeld war, ob das Krankenhausaufenthalt war, ob das Überbrückung von einer Notsituation war, wenn es Familie war, dann war völlig klar, Da bin ich mit allem, was ich bin, all in. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das in dieser Ehe nicht ganz spannungslos war, weil das natürlich, wir leben ganz anders. Aber in der Kultur, in die Paulus hineinschreibt, war das genauso. Familie hieß, wir sind mit allem, was wir haben und sind, füreinander da. Und jetzt hören wir die Texte leicht zuerst mal auf uns bezogen. Bin so dankbar, Ralf hat ja den Aspekt betont, die Gemeinde ist Gottes Zuhause. Also hier ist Gott zu Hause. Hier hat sich Gott niedergelassen. Weil sie Gottes Zuhause ist, kann sie mein Zuhause werden. Aber in der Reihenfolge. Wenn ich zuerst versuche, in der Gemeinde mein Zuhause zu finden, ohne dass sie zuerst mal Gottes Zuhause ist, das geht komplett schief. Und genauso ist es mit der Gemeinde als Familie Gottes. Wenn ich zuerst die Zugehörigkeit, das Zuhause, das Familiendasein in der Gemeinde suche, ohne dass sie zuerst mal Gottes Familie ist, dann geht das ganz furchtbar schief, weil dann starte ich mit meinen Wünschen und Erwartungen und was ich gern hätte und was ich von der Gemeinde brauche. Dann bin ich im Mittelpunkt mit dem, dass ich gern Familie hätte, und da überfrachte ich Gemeinde. Aber wenn Gemeinde zuerst mal Gottes Familie ist, zu der ich gehöre, und da gibt es noch gar nicht, was ich brauche oder geben kann, sondern das hat Gott gemacht, da fängt alles an. Und da hat das sein Zentrum. Und dann ist auch nicht zuerst die Frage, was kann ich kriegen, sondern nee, das ist Gottes Familie. Und weil es Gottes Familie ist, ist es meine Familie. Und wie drückt sich das aus? Naja, man identifiziert sich mit seiner Familie. Ich will das nicht zu hoch hängen, aber ich habe viele Gäste bei mir zu Hause. Und es gibt tatsächlich ein Riesenunterschied, ob jemand Gast ist oder ob einfach Familie da ist. Wenn Gäste da sind, die kriegen, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, wenn die kommen, der Tisch ist gedeckt und das Essen steht im besten Fall genau auf dem Tisch. Und ich werde sie daran hindern, den Tisch abzuräumen und die Spülmaschine einzuräumen oder mir beim Spülen zu helfen. Das sind Gäste. Und die werden verwöhnt und die kommen einfach und das ist einfach, alles ist für sie bereit. Ich glaube, ich habe dieselbe Haltung, wenn unser jüngster Sohn mit seiner Verlobten einmal die Woche kommt. Die Haltung ist auch die, dass ich das Essen pünktlich da habe und der Tisch ist gedeckt. Nur, wir sind Familie. Es ist völlig selbstverständlich, dass sie hinterher den Tisch mit abräumen, dass sie die Spülmaschine einräumen. Nicht, weil sie das müssen, sondern weil wir Familie sind. Es ist völlig selbstverständlich, dass sie sagen, Mensch, Papa, du hast gerade viel, das nächste Mal bringen wir das Essen mit. Und da würde ich dich kurz fragen, wir bedenken nachher die drei Ebenen von geistlicher Familie. Wer ist das denn? Bin ich hier Gast? Ich habe es ja gerade beschrieben, was ja völlig legitim ist, Gast in einer Gemeinde zu sein. Oder ist das hier Familie? Für die ersten Christen hatte das, dass sie Gottes Familie sind, hat das einen Ausdruck gefunden. Ich gehe mit dem immer wieder um, wir leben das in einer kleinen Gruppe auch in Tübingen. Ich lese das mal, Apostel 4, 32. Da heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Ich habe das ja gerade gesagt, so entscheidend, das ist die Konsequenz davon, es ist die Konsequenz, die Frucht davon, der Ausdruck davon, dass sie verstanden haben, sie sind Gottes Familie. Das war kein menschlicher Versuch, ein bisschen Kommunismus zu spielen. Das war eine natürliche Auswirkung der Erkenntnis, Wir gehören zur Familie Gottes und dann ist es Unsinn zu sagen, das ist mein Auto, das ist mein Haus, das gehört allein mir. Nee, der Ausdruck war, wenn Gott mich mit einem großen Haus beschenkt hat, dann ist das die Gelegenheit, dass ich das dir und euch zur Verfügung stelle. Wenn ich ein gut funktionierendes Auto habe und du brauchst eins, hier sind die Autoschlüssel. Und das geht, das ist normal, wenn jemand zur Familie gehört. Ganz normal. Wenn mein Sohn ein Auto braucht, dann sage ich, hier sind die Schlüssel. Der hat einen Hausschlüssel. Und eben auch die Gruppe, zu der ich gehören darf. Es ist klar, dass das, was mir gehört oder dem anderen gehört, dem anderen zur Verfügung steht. Es bleibt trotzdem meins, aber es steht ihm zur Verfügung. Es ist für ihn da. Warum? Weil er zu Gottes Familie gehört. Und es ist auch umgekehrt, für die von euch, die ihr Kinder habt, ihr könnt das wahrscheinlich gut nachvollziehen, aber vielleicht auch, wenn ihr keine habt, könnt ihr trotzdem ein bisschen, glaube ich, emotional andocken. Wenn du jemandem wirklich Liebe ausdrücken willst, also wenn jemand mir tief Liebe ausdrücken will, dann weiß er, es erreicht zumindest auch und ganz besonders mein Herz, wenn er meinen Kindern Liebe schenkt. Also wenn du mein Herz berühren willst, dann erreicht mich das, wenn du meinen Kindern Liebe und Aufmerksamkeit schenkst und ihnen Gutes tust. Damit sage ich nicht, es erreicht mich nicht auch, wenn du mich liebst, aber wenn ich höre, wie meinen Kindern Gutes getan wird, das macht mich total glücklich. Unsere Tochter ist ja in der Mission im Nahen Osten und sie hatte dort einen Teamleiter, eine Familie, die sich rührend um sie gekümmert haben. Und das hat mich so gefreut. Und als sie dann mal da war, eine Woche, es war das Geschenk für mich schlechthin. Die haben dann sind Amerikaner, die haben ein entsprechendes Wohnmobil dann gemietet, sind hier durch Deutschland gefahren. Und dann standen die mit ihrem Wohnmobil da in Tübingen bei mir vor dem Haus eine Woche. Und das war so ein Geschenk, sie verwöhnen zu dürfen, weil sie... Ich wünschte mir so all das Gute, was sie mir getan haben, indem sie meiner Tochter gedient haben, ihnen zurückgeben zu können. Nicht im Sinne von vergelten, sondern einfach sie. Und das, glaube ich, geht jedem so. Und es geht Gott so. Ich komme gleich noch drauf. Jesus kann sagen, nächste Folie, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also wir erreichen Gott persönlich, wenn wir seine Familienmitglieder lieben, seine Kinder lieben. Jesus identifiziert sich vollständig mit dir und mit mir. Vollständig. Und zwar in einer Tiefe, wie wir das, glaube ich, wir sind ja trotzdem eine sehr individualistische Gesellschaft, aber ich habe ja immer gerade die Beispiele gebraucht. Da spüren wir trotzdem was davon, dass es das gibt, dass uns das unmittelbar betrifft, wenn jemand unsere Kinder liebt. Das ist auch umgekehrt so. Du kannst mir am meisten Schmerz zufügen, wenn du meine Kinder angreifst. Es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die mir mehr wehtun, als wenn du meinen Kindern wehtust. Und weißt du, dass das bei Jesus genauso ist? Ganz genauso. Der Apostel Paulus hat es erfahren. Er wollte in seinem Eifer für Gott, hat er die Gemeinde Jesu verfolgt und er meinte, er würde dadurch Gott ehren. Und ihr wisst, es kam dann zu dieser Begegnung und nächste Folie, Apostel 9, 3 bis 5. Da heißt es, auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Paulus sagt, ich verfolge hier irregeleitete, sektiererische Menschen. Wer sagt hier zu mir, was verfolgst du mich? Dann sagt Jesus wieder, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus nimmt das persönlich. Auf eine unmittelbare Art. Er sagt, du verfolgst mich. Das sind nicht irgendwelche Leute, die du folterst, die du umbringst, denen du Leid zufügst. Das bin ich. Das bin ganz tief ich. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, die zu ihm gehören. Und da seht ihr, das ist nicht einfach ein schönes Bild. Ja, wir sind halt Gottes Familie. Nee, in einer ganz tiefen Identifikation. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren war ich Pastor in einer Stadt und wir wollten da Teil eines, ich nenne jetzt einfach keine Namen, Teil von so einem ökumenischen Arbeitskreis werden. Und ich weiß noch, ich lief da durch den Stadtpark zu der Sitzung, in der ich zum ersten Mal dort war und mein Anliegen vorbringen wollte. Ich hatte das schriftlich gestellt, den Antrag, dass wir Teil dieses Arbeitskreises werden. Und dann hat man mich eingeladen, um mich vorzustellen und unser Anliegen als Gemeinde vorzustellen. Und während ich durch den Stadtpark lief, wusste ich plötzlich, ich denke, es waren Worte Erkenntnis. Ich wusste einfach aus dem Nichts, sie werden dich fragen, wie stehst du zu dieser Gemeinde in dieser Stadt? Und dann, und zwar um dich auf die Probe zu stellen, weil es war klar, sie wollen, dass ich mich von dieser Gemeinde distanziere und dann kann ich Teil dieses Arbeitskreises werden. Und mit diesem Worte Erkenntnis wusste ich auch, was Gottes Herz ist und was ich sagen wird. Und es kam genau so, ich stellte mein Anliegen vor und ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Frage war, die sie stellten, war ja, und wie stehen Sie zu dieser Gemeinde? Und dann sagte ich, ich mag Ihnen einfach kurz ein Beispiel erzählen, ich habe einen Bruder und der lebt in einer ganz anderen Stadt und der hat ganz andere Werte in manchen Bereichen als ich, der ist lebt ein völlig anderes Leben als ich, der hat ganz andere Lebensentscheidungen getroffen als ich, der verfolgt ganz andere Ziele als ich. Aber er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder und ich würde nie in der Öffentlichkeit ein negatives Wort über ihn sagen. Und es war totenstill im Raum. Und wir sind Teil dieses Kreises geworden, was ich heute noch ein Wunder finde. Aber das ist so, oder? Natürlich weiß ich, dass mein Bruder Dinge tut, die ich so nicht tun würde. Natürlich weiß ich, dass er Entscheidungen trifft, die ich nie so treffen würde. Aber in der Öffentlichkeit würde ich nie, hoffentlich, negativ über ihn sprechen. Er ist mein Bruder. Es gibt Dinge, die ich ihm sagen würde, das würde ich anders machen. Aber das ist eine Sache zwischen ihm und er ist mein Bruder. Oder? Und es ist entscheidend, dass wir einander und dass wir jeden anderen Christen so anschauen. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Wir sprechen nicht negativ übereinander. Wir denken noch nicht mal negativ übereinander. Jesus nimmt das persönlich. Er nimmt das wirklich persönlich. Und da würde ich dich einfach ermutigen, muss jetzt nicht buchstäblich machen, aber mal in Gedanken oder auch buchstäblich so links und rechts zu gucken und sagen, echt Jesus, mit dem identifizierst du dich? Manchmal denken wir das ja. Wir gucken den anderen einfach nur menschlich an. Und sagen, der ist aber komisch. Die machen das richtig gut hier vorne. Voller Glauben guckt ihr euch an, ganz kritisch. Versteht ihr? Und mir hilft es dann zuerst mal, immer wieder auf mich zurückzugucken und sagen, hey, mich hat Gott ausgesucht. Mich wollte Gott und hat sich mit mir identifiziert. Und dann kann ich ziemlich leicht von mir auf den anderen schauen und sagen, also, wenn er mich haben wollte, dann kann ich verstehen, dass er jeden anderen haben wollte, denn verglichen, ihr könnt auch verstehen, was ich meine. Geht gar nicht menschlich darum, ob ich dich nett finde oder nicht. Es geht darum, dass Gott dich haben wollte als sein Familienmitglied. Gott wollte dich. Und wenn Gott dich wollte, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Wir gehören zur selben Familie. Jesus identifiziert sich mit mir. Und das, es gibt ja diesen Spruch, ich mag ihn eigentlich nicht, weil er so fatalistisch klingt, aber hier hat er einen guten Platz. Man sagt ja, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Es klingt so negativ, aber ich finde es ein guter Satz. Gott sei Dank kann ich mir meine Geschwister nicht aussuchen. Die hat Gott ausgesucht. Und ich gucke sie auch so an. Gott hat euch ausgesucht. Das macht den Unterschied. Und es ist was Schönes, dass wir uns nicht aussuchen müssen, wen Gott zum Teil seiner Familie gemacht hat. Stell dir vor, wir müssten uns aussuchen, wer zu Gottes Familie gehört. Gott sei Dank, die Bürde, die trägt keiner von uns. Ich muss Gott sei Dank nicht meine Geschwister aussuchen. Und an der Stelle gilt, ist auch so ein deutsches Sprichwort, wahrscheinlich kennen es nur die Älteren, Blut ist dicker als Wasser. Kennt ihr dieses alte Wort noch? Gemeint ist halt, die Blutsverbindung, also die verwandtschaftliche Verbindung ist näher als einfach nur Freundschaften. Und das gilt geistlich genauso. Durch das Blut Jesu eins gemacht worden zu sein, ist dicker als einfach nur die menschliche Verbindung, die wir zueinander haben. Und nochmal, wir dürfen das nicht vermischen mit unseren menschlichen Erwartungen und Wünschen. Ach, ich hätte gerne Gemeinde, Familie, wo alles schön. Das darf man haben, die Erwartungen und Wünsche. Aber auf der Grundlage dessen, dass Gott mich eins gemacht hat mit jedem von euch. Auf dieser Grundlage treten zuerst mal das, was ich gern hätte und was ich mir von dir wünschen würde, zurück. Und ich sage, nee, lange bevor meine Erwartungen und Wünsche kommen, sage ich, ich gehöre mit allem, was ich habe und bin dir. Das ist das, was wir in der Apostel hier gelesen haben. Das ist die Grundlage. Nicht, ach, lass uns mal gucken, wir müssen uns mal miteinander anfreunden und verstehen wir uns überhaupt und gehören wir zur selben Generation und bestimmt derselben Lebenssituation. Da empfinde ich manches echt albern. Finde ich echt albern. Elias sagte das am Anfang so schön, ja, Generationen miteinander. Oder wenn Hauskreise jahrelang brauchen, bis sich voreinander öffnen können, wo ich denke, ich will nicht alle emotionalen Dynamiken und sozialen Dynamiken kleinreden, aber als Geschwister startest du anders. Du musst nicht erst drauf warten, bis du startest als Geschwister. Und ich habe euch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der tiefer verstanden hat als viele andere, dass zwischen uns zuerst mal das Kreuz steht. Das ist ein längeres Zitat, da heißt es, ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Unter den Menschen ist Streit. Er ist unser Friede, sagt Paulus von Jesus Christus, in dem die alte, zerrissene Menschheit eins geworden ist. Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott und unter den Menschen. Ohne Christus kennten wir Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Und jetzt ganz entscheidend, ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder, also ihr müsst immer Bruder und Schwester, Bonhoeffer ist ein bisschen älter schon. Ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Das ist das, was ich meinte, das eigene Ich sagt, aber ich bräuchte von dir und ich müsste doch haben und bist du komisch? Nee, das tritt alles zurück. Zwischen mir und dir steht Christus und das Kreuz. Ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder frei gemacht. Nun können Christen miteinander in Frieden leben. Sie können einander lieben und dienen. Sie können eins werden. Nur in Jesus Christus sind wir eins und nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt vielleicht keinen Autor einer neutestamentlichen Schrift, der das stärker und praktischer auf den Punkt gebracht hat und vielleicht auch tiefer verstanden hat als der Apostel Johannes. Der hatte auch am längsten Zeit, er war 60 Jahre in der Nachfolge, bevor er starb oder länger. Er schreibt in 1. Johannes 3, 13 und 14, seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst, denn die Welt ist dem Tod verfallen, wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Also das musst du mal geschwind auf der Zunge zergehen lassen, was er sagt. Er sagt, dass wir Menschen sind, die zu Gott gehören, also dass wir Heilsgewissheit haben. Das wissen wir aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, aus welchem Grund? Weil wir die Geschwister lieben. Steht da, oder? Wir wissen, dass wir zu Gott gehören, weil wir die Geschwister lieben. Der Grund unserer Heilsgewissheit, ich sage nicht, das ist der einzige Grund, aber daran erkennst du, ob du zu Gott gehörst, dass du deinen Bruder und deine Schwester liebst. Wir wissen, dass wir zu Gott gehören, was ganz natürlich ist, nicht nur den Vater im Himmel zu lieben, sondern auch die, Menschen, die er zu seinen Kindern gemacht hat. Wir haben den Schritt vom Tod ins Leben getan, weil wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Und dann sagt er, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und eigentlich, das klingt so radikal, aber eigentlich ist es was ganz Natürliches. Also es ist natürlich, seine Geschwister zu lieben. Das ist dir in den Genen. Da muss irgendwas sehr schief sein, wenn du deine Geschwister nicht magst. Und genau das sagt Johannes, wenn du in diese Familie Gottes hineingeboren bist, dann ist es das Natürlichste der Welt, dass du deine Geschwister liebst. Und wenn du sie nicht liebst, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. Entschuldigung, das ist mein letzter Besuch bei euch heute für lange Zeit. Und jetzt, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, du kannst einen Vater oder eine Mutter kaum glücklicher machen, als wenn du gut zu ihren Kindern bist. Wenn du einem Vater oder einer Mutter Liebe ausdrücken willst, dann ist eine besondere Art, das zu tun, indem du ihre Kinder beschenkst und ihren Kindern Gutes tust. Und genauso ist es bei Gott und seinen Kindern. Wenn du das Herz Gottes erreichen willst, wenn du Gott Liebe ausdrücken willst, dann lieb seine Kinder. Dann lieb seine Kinder. Und umgekehrt gilt, wenn du Gott Schmerzen zufügen willst, wenn du ihn beleidigen und mit Füßen treten willst, dann rede schlecht über seine Kinder. Und vielleicht da in aller Deutlichkeit, und ich selber muss das mir genauso sagen, liebloses Reden über Geschwister, verurteilendes Reden über Brüder und Schwestern, böse Worte gegenüber Kindern des himmlischen Vaters sind das, womit ich Gott unfassbar Schmerzen zufüge. Und deswegen kann Johannes ganz deutlich ein Kapitel später in seinem Brief schreiben: Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, also seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Also wenn du den Apostel Johannes fragen würdest, ja, woran erkennt man denn den Nachfolger Jesu? Wie drückt sich denn die Liebe eines Christen zu Gott aus, was würde er antworten? In seiner Liebe zu seinen Brüdern und Schwestern. Und ich habe das, glaube ich, vor ein paar Monaten mal in meiner Predigt über Johannes 13 gesagt. Es geht nicht darum, meine geistlichen Wurzeln zu verunehren. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, da sagte man mir, lies die Bibel, bete täglich, gib Zeugnis, geh in eine Gemeinde, bring dich dort ein, gib den Zehnten. Ich weiß nicht, das waren so die wesentlichen Dinge. Ist da irgendwas dran falsch? Ich habe gar nichts falsch. Ich bin dankbar für das Fundament, das ich bekommen habe. Nur, dass ich mein Leben hingebe für meine Brüder und Schwestern, das hat mir einfach niemand gesagt. Ich meine, ich habe ja in der Bibel das gelesen, nur ich merkte, das ist nicht natürlicher Bestandteil meines geistlichen Erbes, dass das zum Ersten gehört, was der Nachfolger Jesu tut. Er gibt sein Leben hin für seine Brüder und Schwestern. Und ich möchte das mit euch in diesen, ich habe Sabine versprochen, ich bleibe innerhalb der halben Stunde. Ich hoffe, ich schaffe es wenigstens grob. Deswegen gibt es kein, Karl Barth, ich habe euch das noch als Zitat mitgebracht. Karl Barth schreibt, es gibt kein legitimes Privatchristentum. Die Frage, die von hier aus an manche Formen der Mystik und des radikalen Pietismus, aber doch auch an Kierkegaard zu stellen, es liegt auf der Hand. Es wäre, wer nur persönlich für sich Christ sein wollte, nach Calvin, einem Reformator, gerade kein Christ. Ich sage es noch deutlicher, du kannst für dich allein Jesus nicht nachfolgen. Du bist kein Christ, wenn du dein Leben nicht an deine Brüder und Schwestern hingibst. Du bist kein Nachfolger Jesu. Und jetzt möchte ich mit euch möchte mit euch gern drei Dimensionen bedenken, und das wird dann auch unmittelbar in die Reaktionszeit fließen. Ich brauche noch kurz, das zu entfalten. Ich glaube, es gibt, so ist natürlich schematisch, drei Dimensionen, wo wir diese Liebe leben. Es gibt die globale, die große, die mit Kirchen, mit Konfessionen, mit Denominationen zu tun hat. Die großen Kirchen, die großen Gemeindeverbünde. Es gibt die Dimension der lokalen Ortsgemeinde, und es gibt die Dimension der kleinen Gruppe, wo ich das praktischer und konkreter lebe als das natürlich jetzt mit der weltweiten Gemeinde Jesu zu leben ist. Ich fange kurz mit der großen Perspektive an. Jeder Mensch, der das apostolische Glaubensbekenntnis nachspricht, davon bin ich nicht überzeugt, ist mein Bruder und meine Schwester. Und das sind die großen Kirchen dieser Welt und die großen Denominationen und Konfessionen. Da begegnet mir Gottes Familie. Wir sollten uns hüten, kritisch über Teile des Leibes Christi zu sprechen, die Dinge tun, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie ich es vorher sagte, ich bin in vielem anderer Meinung als mein Bruder. Aber er ist mein Bruder und damit ist klar, wenn es was zu sagen gibt, was kritisch ist, dann kläre ich das zwischen ihm und mir. Und mir ist auch bewusst, wenn jemand lieblos über meinen Bruder spricht, dann hat er nie recht, egal wie richtig das ist, was er sagt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Er hat nie recht, weil er nicht Liebe hat für ihn. Und einfach mal kurz zwei, drei Beispiele. Eine Bekannte von mir geht seit einigen Jahren immer wieder in den orthodoxen Gottesdienst. Die Liturgien dort sind zum Teil 1500 Jahre alt. Die sind in altem Kirchenslawisch. Viele Menschen in diesem Gottesdienst verstehen nicht die Liturgien. Man kann sich darüber erheben und sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Die verstehen ja überhaupt nicht, was sie da beten und reden. Und wie kann man nur so Gottesdienst feiern? Und ist ja total abgefahren, Gott sei Dank. Also wir leben wirklich mit Jesus hier. Wer das tut, der hat nicht recht. Zum einen hat er keine Liebe und zum anderen, schau doch, was Gott diesem Teil des Leibes Christi gegeben hat. Ich mache nur ein Beispiel. Die haben eine Osterliturgie, die geht 6 Stunden. Diese Menschen stehen 6 Stunden, sprechen Texte, die sie oft nicht verstehen. Wenn du sie fragen würdest, ja, bringt dir das was? Dann würden diese Menschen dich anschauen und sagen, bist du Christ, wenn du sowas fragst? Die Frage ist doch nicht, ob mir das was bringt. Ich bin da, um Gott zu ehren und anzubeten. Und plötzlich merkst du, oh, das, was du so geschwind verurteilt hast, fällt auf dich zurück und du merkst, oh, die Haltung, in der ich in den Gottesdienst gehe, ist ja total daneben. Wo ich so schnell dabei war zu urteilen, bin ich selber ertappt zu merken, das ist eine Familie, zu der ich aufschaue. Andere Freunde besuchen seit einigen Wochen einen katholischen Gottesdienst. Habe ich Mühe mit dem katholischen Messverständnis? Sehr große Mühe. Aber es gibt mir zu denken, dass seit 1500 Jahren im Zentrum jedes katholischen Gottesdienstes, jeder Begegnung, dreimal die Woche, das Abendmahl steht. Im Zentrum steht nicht, was ein Mensch predigt, im Zentrum steht nicht eine Lobpreiszeit, im Zentrum steht nicht irgendwas, was ein Mensch tut, im Zentrum steht, was Jesus getan hat und was ich durch ihn empfange. Kann ich davon eine Menge lernen? Ich kann davon eine Menge lernen. Sage ich, alles ist toll? Nein, bei uns aber auch nicht. Versteht ihr? Das ist die große Geschichte. Ich beeile mich. Lokale Gemeinde. Liebe ich die lokale Gemeinde? Es ist super, wenn du Gast hier bist. Aber Gäste haben hoffentlich eine Familie, ein Zuhause. Lieb die lokale Gemeinde, indem du das tust, was mein Sohn tut, wenn er bei mir zum Essen ist. Er genießt alles, was er bekommt, aber hinterher räumt er die Spülmaschine mit ein oder spült ab. Oder wer nur in den Gottesdienst kommt, rein und raus, der ist wie ein Gast, aber er ist nicht Teil der Familie. Ist kein Vorwurf, aber so ist es einfach. Das ist ein Gast. Ein Gast ist nicht Teil der Familie. Sei Teil, es muss gar nicht hier sein. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das sage. Aber wenn Gott dich nicht hierher gestellt hat, du Gast bist, dann sei gern Gast. Aber sei Teil einer lokalen Gemeindefamilie. Mit allem. Mit gemeindlichem Engagement, mit finanziellem Engagement. Und das Dritte, darüber habe ich vorher schon mal kurz gesprochen. Sei Teil einer Gruppe, und damit kommt gern ihr als Lobpreisteam nach vorne. Sei Teil einer Gruppe, wo du diese Liebe lebst. Vielleicht fandst du das anspruchsvoll, was ich vorher da als Apostel 4,32 gelesen habe. Wenn dein Blick bestimmt ist davon, dass wir zur selben Gemeinde gehören, dann ist das nicht anspruchsvoll, dann ist das normal. Ich glaube, es braucht einen Ort, wo wir diese Art von Leben einüben, weil das ist Nachfolge Jesu. Liebe zu Gott wird in diesen Gruppen konkret. Und wenn du, ich will einfach dich jetzt ermutigen, in dieser Reaktionszeit, nimm dir diese drei Ebenen und frag, Herr, wo hast du mich angesprochen? Wo ist ein Schritt, den ich gehen will? Im Bereich großer Leib Christi, im Bereich lokale Gemeinde oder im Bereich eine Gruppe von Menschen, mit denen ich miteinander Jesus nachfolge. Und miteinander Jesus nachfolgen heißt, mich an diese Menschen verschenken mit allem, was ich bin und habe. Und jetzt erwarte ich, Geist Gottes, dass du sprichst. Sprichst, wenn wir dieses erste Lied singen, wo wir das nochmal proklamieren, dass wir eins sind. Dann aussprichst während des zweiten Liedes, wo wir ruhiger werden und auf dich warten. Vielleicht schon gesprochen hast während der Predigt, aber dass du redest und Dinge in Gang kommen in unser Leben. Dass wir nicht nur hören, dass wir deine Familie sind, dass wir dem durch unser Leben Ausdruck geben und die Kraft dieser Wahrheit dadurch erfahren. Amen.